Bah, surtout, on a aujourd'hui quand même une très large unité entre les pays. Donc, je vais travailler avec, entre autres, le chancelier Scholz. Je pense que ça n'est pas bon, ni pour l'Allemagne, ni pour l'Europe, qu'elle s'isole.
Wenn Deutschland sich isoliert, ist das nicht gut. Nicht für Deutschland, aber auch nicht für Europa, warnt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und markierte damit auf dem Brüsseler Gipfel vor wenigen Tagen ein erstes Ausrufezeichen in einem mittlerweile ausgewachsenen Streit im deutsch-französischen Paar. Mit verschobenem Ministerrat und gegenseitigen Vorwürfen. Berlin und Paris in der Krise. Unser Thema heute in Folge 25 von Frankophil mit Andreas Noll am Mikrofon. Diese Podcast-Folge ist ausnahmsweise nicht im Studio entstanden, sondern live auf Twitter, im Twitter-Space. Wir dokumentieren hier die Diskussion vom 27. Oktober um 13 Uhr.
45 Minuten für die aktuellen Probleme zwischen Deutschland und Frankreich, das ist ja nicht viel. Eigentlich dachten wir, wir könnten heute schon über große Würfe aus dieser Krise sprechen. Aber da haben wir die Rechnung ohne den Élysée-Palast gemacht, während die deutsche Seite eine Pressekonferenz nach dem gestrigen Gipfel zwischen Kanzler Scholz und Präsident Macron noch angekündigt hatte, ließ der Élysée die Pressekonferenz wieder absagen. Die öffentliche Kommunikation der beiden, die fand dann ja eigentlich nur über Twitter statt. Aufschlag Scholz gestern Abend. Bonjour Emmanuel, das war ein sehr gutes und wichtiges Gespräch heute. Antwort Macron via Twitter, etwas zusammengefasst von mir. Vielen Dank für deinen Besuch. Wir kommen voran. Nach großer Wurf, wie wir das in der Space-Ankündigung gesagt haben oder gefragt haben, sieht das jedenfalls nicht aus. So viel jedenfalls zu den Twitter-Grüßen der Beteiligten dieser Krise oder der wichtigsten Beteiligten dieser Krise. Starten wir direkt in die Analyse und dank Twitter Space mit der Möglichkeit für euch nach einer ersten und zweiten Fragerunde auch selbst Fragen zu stellen an unsere Teilnehmer. Viele von euch kennen unsere Frankophil DGAP Spaces von den Frankreich-Wahlen in diesem Jahr. Und auch heute ist fast die gesamte Stammbesetzung wieder mit dabei. Aus Paris ist das Joseph Devec, Politologe und Historiker und vor allem Autor der Macron-Biografie mit dem Titel Der revolutionäre Präsident. Auch wieder dabei ist Mitorganisator Jakob Ross. Er ist Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und Landry Charrier, lange Jahre Associate Professor für deutsch-französische Beziehungen an der Uni Clermont-Ferrand und heute unter anderem Co-Produzent unseres Frankophil-Podcasts. Aus unserer Stammbesetzung verhindert ist heute leider Claire de Mesmer, die sich entschuldigen lässt. Aus Paris haben wir dafür Unterstützung von Lisa Louis, Frankreich-Korrespondentin der Deutschen Welle. Und last but not least, wir haben einen Gast, von dem wir uns heute viel Aufklärung erhoffen. Nils Schmid, Außenpolitiker der SPD im Bundestag und neuer Co-Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Weil es aktuell einen noch nicht entschiedenen Machtkampf von zwei Frauen über den französischen Co-Vorsitz gibt, konnten wir die französische Seite der Versammlung leider nicht mit einbinden. Bevor wir auf die deutschen Antworten auf diese Krise schauen, würde ich uns gerne auf den Stand der Dinge bringen, über die Stimmung in Frankreich. Und deswegen geht die erste Frage an Joseph Devec in Paris. Joseph, Nils Schmid hat heute früh im Deutschlandfunk gesagt, Emmanuel Macron setzt Frustration gezielt ein. Ich ergänze jetzt noch, der Präsident steckt ja gerade auch, wenn man sich die letzten Tage im französischen Parlament anschaut, durchaus in innenpolitischen Schwierigkeiten, steht vor unpopulären Entscheidungen. Wir haben im Podcast vor einer Woche die große Rentenreform thematisiert. Wie kalkuliert ist aus deiner Sicht diese Krise von Macron?
Ja, hallo aus Paris. Ich glaube, diese Krise ist sehr kalkuliert. Macron hat sozusagen ein Muster. Wenn er mit etwas nicht zufrieden ist, dann lässt er es an die Oberfläche kommen und er provoziert eine Krise, damit man richtig ins Gespräch kommt. Wir erinnern uns zum Beispiel ganz am Anfang seiner ersten Amtszeit. Dort setzte er stark auf Berlin und auf Merkel, auf diesen deutsch-französischen Motor, um seine Europa-Agenda nach vorne zu bringen. Merkel war aber zu schwach, wollte auch nicht wirklich. Und irgendwann realisierte er, dass Berlin nicht mitzieht. Und dann setzte er auch auf Radau. Er attackiert zum Beispiel vor Merkel den sogenannten deutschen Sparfetischismus. Er machte diesen berühmten Kommentar zum Hirntod der NATO oder er blockierte die Aufnahme der EU-Beitrittsgespräche für Albanien und Nordmazedonien. Also wenn er frustriert ist, wenn er das Gefühl hat, dass er nicht gehört wird, dann setzt er auf so eine Obstruktions- und auf eine Streitpolitik. Da ist er nicht alleine. Charles de Gaulle hat das ähnlich gemacht in seiner Zeit als französischer Präsident. Es ist auch nicht eine ganz erfolglose Politik. Er kriegt Aufmerksamkeit, er kriegt das Ohr. In Berlin hat man es eigentlich nicht so gern. Man hat es lieber, wenn Streits unter die Decke geschirmt werden. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder so an einem Punkt, wo er das Gefühl hat, dass Berlin nicht wirklich auf ihn reagiert. Drum dieser kalkulierte Streit.
Kurze Nachfrage, kalkulierter Streit, sagst du, glaubst du kurz kalkuliert, jetzt relativ spontan oder doch mit längerer Vorbereitungszeit?
Ja, ich glaube, was klar ist, dass vieles in Europa in Bewegung ist aufgrund der verschiedenen Krisen. Das heißt, alle müssen sich in vielen Dossiers neu aufstellen und da brechen sozusagen verschiedene Meinungsverschiedenheiten zwischen Berlin und Frankreich brechen noch einmal heraus. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich das Problem ist. Es liegt nicht wirklich an den Inhalten, sondern ich glaube, es liegt schon an einem neuen Kurs auch, wie Deutschland Europapolitik in Zukunft machen will, welche Rolle sie auch dieser deutsch-französischen Beziehung in dieser Politik zugestehen will. Es ist klar, wenn man Scholz zuhört in seinen europapolitischen Reden, dass er sehr selbstbewusst auftritt, dass er es nie unterlässt zu sagen, dass Deutschland das größte Land Europas ist, in der Mitte des Kontinents, und er sieht sozusagen ja keine zentrale Rolle mehr für diesen deutsch-französischen Motor. Man hat fast das Gefühl, dass er sich von dem distanzieren will, dass er eine Äquidistanz ein bisschen zu Paris und anderen europäischen Ländern herstellen will, denn nämlich diese deutsch-französische Beziehung ist ja auch eine Quelle von Ressentiments, gerade in Zentral- und in Osteuropa. Und dieser Kehrtwechsel ein bisschen von der grundsätzlichen Idee, welche Rolle Berlin und Paris in Zukunft für die Gestaltung Europas spielen will, ich glaube, das ist das, was die Franzosen am meisten beunruhigt dass er die Ängste sozusagen hochleben lässt.
Lisa, du hast das Briefing der französischen Seite verfolgt, bei dem über die Verschiebung des deutsch-französischen Ministerrats, der eigentlich gestern hätte stattfinden sollen und er findet jetzt wahrscheinlich im Januar statt, informiert wurde. Wie haben denn deine französischen Kollegen darauf reagiert?
Ja, in dem Briefing vom Élysée, das war nicht direkt jetzt vor dem gestrigen Treffen, das war letzte Woche vor dem EU-Gipfel, als man ja ankündigte, dass dann der Ministerrat erstmal Sine die weiter verschoben wird auf wahrscheinlich Anfang des Jahres. Dann wurde schnell, hat man dann hinzugefügt, ja, also es gibt ja auch dieses 60-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrags und das wäre ja eine super Gelegenheit, um das dann da stattfinden zu lassen. Und dann natürlich auch gleich noch hinzugefügt, dass es nur um Terminschwierigkeiten gibt und dass man einfach noch nicht fertig sei mit der Vorbereitung. Das ist hier in Frankreich eigentlich generell als Nasenrümpfen gedeutet worden, also von der französischen Seite, aber natürlich auch von beiden Seiten, dass beide so ein bisschen bockig sind und nicht mehr miteinander reden wollen. Und der Élysée sagt jetzt so, jetzt ist jetzt hier mal Schicht im Schacht und wir möchten jetzt nicht mehr und wir möchten auch keine Pressekonferenz, die ja die Deutschen, wie wir eben gehört haben, eigentlich angekündigt hatten für gestern Nachmittag. Und bis zum letzten Moment wusste man nicht so genau, was passiert. Der Élysée hat auch da gar nicht drauf reagiert, nur ganz kurz dann lapidar danach gesagt, es sei ein sehr konstruktives Treffen gewesen. Und hier die Medien und auch alle Analysten, mit denen ich geredet hatte, die haben mir eigentlich gesagt, ja, also es ist ja wohl sehr klar, dass das Verhältnis gerade wirklich in einer schwierigen Lage ist und auch dass das auch schwieriger ist zwischen beiden Ländern als zuvor, obwohl es ja immer mal wieder Hürden gab, über die die beiden Länder drüber springen mussten.
Lisa, jetzt war Staatspräsident Macron gestern Abend zum großen Fernsehinterview auf France 2 geladen. Und wenn ich das jetzt richtig überblicke, dann fiel da kein Wort zum Ehestreit im deutsch-französischen Paar. Das war kein Thema. Deutsch-französisches Paar, wie man es in Frankreich ja nennt, und nicht Motor, wie bei uns in Deutschland. Wie passt das zusammen mit den Titelseiten der Zeitung, die genau diesen Streit ja ins Zentrum gerückt haben? Denken wir nur an die Oh-la-la-la-Schlagzeile von Libération.
Ja, das war natürlich eine. Libération hat oft dann meist die schlagfertigsten Schlagzeilen bei solchen Gelegenheiten. Also das Interview gestern Abend war wohlgemerkt aber auch wirklich der Innenpolitik gewidmet. Macron hatte vor 2 Wochen ein anderes Interview zu außenpolitischen Themen gegeben. Also das war von vornherein nicht geplant, dass er dann über die deutsch-französische Beziehung sprechen wird. Aber es ist auch danach jetzt nicht die Top-Headline hier in den Zeitungen. Das wurde gestern groß gefahren und heute redet man dann eher wieder über was anderes.
Und man hat auch darüber abstimmen lassen. Also auf Le Figaro gestern gab es zum Beispiel eine Abstimmung, ob die Leserinnen und Leser noch an das deutsch-französische Paar glauben, an eine gute Beziehung. Und da haben sich 130.000 beteiligt und mehr als 2/3 sagen, nee, das wird nichts mehr mit der Beziehung. Herr Schmid, kommen wir zu Ihnen. Instrumentalisierung hin oder her, wie Joseph de Weck gerade erklärt hat. Eine solche Krise kann ja nicht im deutschen und auch nicht im europäischen Interesse sein. Welche Fehler hat denn die deutsche Seite aus Ihrer Sicht gemacht?
Also Sie haben natürlich recht, niemand hat ein Interesse an schlechten Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Ich glaube, es gab nicht wirklich Fehler, sondern es ist dem geschuldet, dass wir bei zahlreichen Projekten, die entweder im Aachener Vertrag oder parallel dazu zwischen der deutschen und der französischen Regierung vereinbart worden sind, jetzt in den Mühen der Ebene angekommen sind. Mit großen Fanfarenstößen wurde das gemeinsame Rüstungsprojekt FCAS aufgesetzt und parallel dazu die Nachfolge des Leopard-Panzers. Es gab konkrete Vorhaben aus der Projektliste des Aachener Vertrages. Und wie es dann so ist, wenn es um die Umsetzung geht, ist alles komplizierter. Wenn es um Verkehrsprojekte geht, gibt es Finanzierungs- und Planungsfragen. Wenn es um Rüstungsprojekte geht, gibt es industrielle Interessen, die auch auseinanderlaufen. Das ist auch nichts Neues zwischen Deutschland und Frankreich, gerade im Rüstungsbereich. Und deshalb haben wir jetzt eine Phase, wo alles ein bisschen mühseliger und zäher ist, ohne dass wir deshalb eine tiefgehende Krise herbeireden oder herbeischreiben sollte. Und Olaf Scholz ist nun mal ein Kanzler, der sehr nüchtern an die Dinge herangeht und Resultate sehen will und vielleicht nicht diese allumarmende Art hat, die Franzosen erwarten, gerade wenn es ums deutsch-französische Verhältnis geht. Es ändert nichts an der Substanz der Sache, die nach wie vor intakt ist. Und es wird sich sicher in den nächsten Monaten auch zeigen, wenn wir bei den verschiedenen Dossiers vorankommen.
Höre ich da bei Ihnen so ein bisschen heraus, dass Sie glauben, dass das persönliche Verhältnis zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron gerade nicht besonders gut ist?
Nein, das ist aus meiner Sicht gut. Die kennen sich ja schon seit Jahren aus den vergangenen Jobs. Es sind einfach sehr unterschiedliche Charaktere. Man darf eins nicht vergessen, Olaf Scholz hat große Schritte auf Macron zugemacht, schon während seiner Zeit als Finanzminister, indem er zusammen mit seinem damaligen Amtskollegen Le Maire die Grundlage für den Corona-Fonds der EU gelegt hat. Er hat im Wahlkampf den Begriff der europäischen Souveränität von Macron aufgegriffen und jetzt auch im Koalitionsvertrag mit verankert. Es gibt also auf der strategischen Ebene wirklich sehr viel Konvergenz, nicht zuletzt auch deshalb, weil Macron angefangen hat, sich stärker um die Ost- und südosteuropäischen Länder zu bemühen, auch wenn wir in Deutschland manchmal noch mehr Engagement uns da sehen würden. Aber er hat immerhin das Weimarer Dreieck wiederbelebt durch seinen Besuch kurz vor Corona in Polen. Umgekehrt hat Deutschland in der europäischen Industriepolitik große Schritte auf die französischen Vorstellungen hin zugemacht, wenn ich an die großen europäischen Projekte rund um künstliche Intelligenz und Wasserstoff denke. Deshalb glaube ich, dass wir auf der strategischen Ebene eher uns angenähert haben zwischen Deutschland und Frankreich. Aber die konkreten Dossiers, die haken an der einen oder anderen Stelle, weil es da halt dann auch um konkrete Interessenlagen geht. Und da müssen wir durch. Ändert aber nichts daran, dass die Grundlage für die deutsch-französische Zusammenarbeit strategisch wie auch persönlich gut und intakt ist.
Strategisch und persönlich intakt, sagen Sie jetzt, sagen die professionellen Beobachter. Es gibt aber schon ein paar Fehler, die auf deutscher Seite gemacht wurden. Also professionelle Beobachter, meine ich jetzt die Journalisten, meinen damit natürlich in erster Linie den Kanzler oder auch Staatspräsident Macron. Aber auch Ihnen, Herr Schmid, wird, wenn ich das mal so sagen darf, Unterlassung vorgeworfen, wenn man so will. Heute berichtet die Paris-Korrespondentin der FAZ, die Kollegin Michaela Wiegel, sie hätten die Gründung einer Arbeitsgruppe in der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung verhindert. oder zur Verteidigung, die dann diese Rüstungsgroßprojekte begleiten sollte. Stimmt das? Und wenn ja, welche Gründe hatten Sie dafür?
Ich weiß gar nicht, wie die FAZ darauf kommt. Also mich hat es ja auch interessanterweise zu dem Artikel gar nicht befragt. Tatsache ist, wir werden Arbeitsgruppen wie in der Vergangenheit auch einrichten. Wir hatten in der Vergangenheit eine Verständigung aufgrund des Bundestages und der Verteidigungspolitiker der Fraktion des Bundestages, dass die Rüstungskooperation gemeinsam von den Ausschüssen erstmal bearbeitet werden. Also die Verteidigungsausschüsse von Assemblée Nationale und Bundestag treffen sich regelmäßig und werden das auch wieder aufgreifen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass aufgrund der Empfehlungen des Verteidigungsausschusses wir auch in der deutsch-französischen Versammlung über diese Rüstungsprojekte reden. So haben wir es auch im Vorstand der deutsch-französischen Versammlung vereinbart. Deshalb habe ich da nichts verhindert, sondern wir haben sogar gemeinsam einen Weg gefunden, wie wir diese Rüstungskooperation dann auch tatsächlich in der Versammlung behandeln können.
Das heißt, diese Arbeitsgruppe, die wird kommen?
Na, wir brauchen keine Arbeitsgruppe dazu, weil wir haben ja die Verteidigungsausschüsse, die genau dieses Thema bearbeiten. Und dann können diese Verteidigungsausschüsse Empfehlungen abgeben, die greifen wir in der Versammlung auf und dann werden wir das Thema nicht in einer Arbeitsgruppe, sondern in der Versammlung selber behandeln können.
Jakob, die beiden großen Streitpunkte zwischen Deutschland und Frankreich sind aktuell ja die Energie- und Rüstungsfragen. Beim EU-Gipfel in Brüssel hat Macron selbstbewusst in die Kameras gesprochen. Er hoffe nicht, dass sich Deutschland in Europa isoliere. Und das hören wir uns kurz nochmal an.
Surtout, on a aujourd'hui quand même une très large unité entre les pays. Donc, je vais travailler avec le chancelier Scholz. Je pense que ce n'est pas bon, ni pour l'Allemagne, ni pour l'Europe, qu'elle s'isole.
Ja, das sind schon harsche Worte. Wir haben das Energieproblem und am vergangenen Montag auch den Rüstungsstreit zwischen Deutschland und Frankreich versucht in unserem Podcast aufzudröseln. Was erwartet, vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, was erwartet Paris auf dem Gebiet der Rüstung, ganz konkret von Berlin und wo hakt es?
Ja, ich glaube, dass der aktuelle Konflikt eben jetzt ausbricht und offensichtlich wird durch die Verschiebung des Ministerrates und jetzt gestern diesen Affront, dass es keine Pressekonferenz gab, obwohl ja im Vorhinein berichtet wurde, so habe ich es zumindest in Berlin in den Medien gelesen, dass Olaf Scholz mit guten Nachrichten FCAS betreffend nach Paris gereist ist, dass es da von industrieller Seite Fortschritte gab. In Frankreich ist aber der Eindruck entstanden, seit dem 27. Februar, seit Olaf Scholz die Zeitenwende-Rede gehalten hat, wo er ja die deutsch-französischen Kooperationsprojekte noch explizit erwähnte und nach dem russischen Angriff auf die Ukraine betont hat, dass man eben die europäische Verteidigungsfähigkeit stärken möchte. Seitdem ist der Eindruck entstanden, dass die Kaufentscheidungen F-35, das wurde hoch und runter diskutiert und jetzt eben vor kurzem diese Sky Shield Initiative zur Flugabwehr, Raketenabwehr, dass diese Kaufentscheidungen eben dem widersprechen, was im Koalitionsvertrag festgelegt wurde, dass sich die Bundesregierung einsetzen möchte für die Stärkung der europäischen Souveränität. Dem widersprechen auch, das wird in Paris ganz oft betont, was auf dem Gipfel von Versailles im März unter französischer Ratspräsidentschaft beschlossen wurde, dass nämlich die großen Sprünge in den Verteidigungsbudgets in vielen Mitgliedstaaten eben genutzt werden, um jetzt für die Zukunft eine konkurrenzfähige europäische Industrie aufzubauen, um die Forschung voranzutreiben und eben diese Abhängigkeit zu reduzieren. Dass jetzt diese Kaufentscheidungen eben für amerikanische, israelische Systeme fallen, die Polen ohnehin südkoreanisch, britisch und amerikanisch kaufen, das sorgt eben in Paris dafür, dass man quasi die eigenen Fälle sozusagen wegschwimmen sieht, was die strategische Autonomie, wie es hier in Paris genannt wird, oder eben die europäische Souveränität, wie es dann in Berlin genannt wird, angeht. Und ich glaube, da ist jetzt diese Absage, was die Rüstungsprojekte angeht, und auch gestern diese Gespräche sind ein Schuss vor den Bug des Bundeskanzlers, der Bundesregierung. Wie Joseph das ja eingangs sehr gut erklärt hat, versucht Macron das jetzt auf den Tisch zu bringen, öffentlich zu machen, um da so ein bisschen die Gretchenfrage zu stellen an Deutschland, ob man dieser europäischen Souveränität weiter folgen möchte oder ob man eben im Angesicht des Kriegs in der Ukraine, der verstärkten Rolle der NATO, da ein Stück weit vielleicht in alte Positionen zurückfällt und sich weiterhin auf die Amerikaner verlässt, mit dem Risiko dann natürlich, dass 2024 die amerikanischen Partner vielleicht nicht mehr so eine proeuropäische Linie fahren wie aktuell unter der Biden-Administration.
Landry, es geht in diesem Konflikt ja nicht nur um die französische und die deutsche europäische Rüstungsindustrie, um Arbeitsplätze in Frankreich, sondern es geht natürlich auch um politische Macht, um die Frage der Führung in Europa. Und da sagt der Kanzler, da sagt Olaf Scholz, wir machen die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee in Europa. Und mit seiner Raketenabwehrinitiative schart er viele, vor allem ost- und mitteleuropäische Staaten um sich, blickt da auch nach London. Ist das auch ein Kern der Krise, dass Macron hier Sorge vor einem schwindenden Einfluss Frankreichs in Europa hat?
Definitiv. Also ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, der die ganze Zeit im Hintergrund schwebt bei den Diskussionen, die wir in den letzten Tagen gehabt haben. Die Frage nach der Macht in Europa. Es ist so, dass Frankreich wirtschaftlich schon abgehängt ist, dass Frankreich moralisch ebenfalls abgehängt ist. Ich kann mich noch sehr gut an ein Gespräch erinnern, das ich vor 2-3 Jahren mit Sigmar Gabriel geführt habe und indem er mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Manuel Valls in der Flüchtlingskrise ihm immer wieder gesagt hatte, Frankreich finde das unerhört, dass Deutschland jetzt den Anspruch erhebt, moralisch in Europa zu führen. Und diese Führung, die Frankreich durch seine Armee und diesen Anspruch, den Frankreich für sich erhebt seit Ende des Zweiten Weltkrieges mit seiner Armee, die als zweite oder als die beste in Europa gilt, das ist tatsächlich der Punkt, der jetzt die ganze Zeit im Hintergrund schwebt. Es geht, wie Jakob es auch gesagt hat, um die Positionierung gegenüber den USA. Also die Geschichte mit dem European Sky Shield ist bei uns in Frankreich wirklich nicht gut angekommen, zumal es nach mehreren Reden kam. Also ich weise an dieser Stelle auf die Rede von Scholz hin, die er in Prag gehalten hat, wo er nochmal darauf hingewiesen hat, wie wichtig es für Deutschland ist, auf europäische Lösung zu setzen. Im Juli, das war glaube ich am 17. Juli, hatte er auch in der FAZ eine lange Kolumne veröffentlicht zu dem Thema. Lars Klingbeil hatte wenige Tage zuvor, das war glaube ich am 14. Juli, bei einer Großveranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig es für Deutschland sei, in Führung zu gehen, aber darauf hingewiesen, dass man dabei auf Kooperation setzen möchte. Er hatte, glaube ich, den Begriff der kooperativen Führungsmacht geprägt. Also das sind alles Signale, die in Frankreich zu dem Zeitpunkt angekommen sind und wo man sich gedacht hat, tatsächlich, Deutschland wird diesen europäischen Weg gehen, der für Frankreich so wichtig ist, für Macron auch. Und dann kam die Rede von Frau Lambrecht und die Äußerung von Generalinspekteur Zorn, der sozusagen, das war bei einer Großveranstaltung der DGAP, und da hat Generalinspekteur Zorn sozusagen Europa eine Absage erteilt, indem man gesagt hat, mit Blick auf die Situation werden wir nicht unbedingt auf europäische Lösungen setzen, die ohnehin nicht funktionieren. Wir werden einfach kaufen, was es gibt. Und ich glaube, das war wirklich der Beginn eines Prozesses, der langsam zu dieser Eskalation geführt hat, wo man wirklich den Eindruck hat, dass Deutschland und Frankreich aneinander vorbeireden. Auf der einen Seite hat man in Frankreich, das selbstbewusst auftritt, tatsächlich ein Streit inszeniert, würde ich mal sagen. Es geht am Ende um eine Machtprobe in Europa. Und auf der anderen Seite ein Partner, um das aus französischer Perspektive zu sagen, wo man nicht so genau weiß, in welche Richtung er sich entwickeln wird. Wird man auf europäische Lösung zu setzen oder auf Alleingänge setzen mit Unterstützung der Amerikaner, wo Frankreich davon überzeugt ist? Und das hat Macron ganz klar gesagt bei der Botschafterkonferenz in Paris am 1. September. Man glaubt nicht mehr daran. Also man ist davon überzeugt, dass man sich auf Amerika nicht stützen kann und verlassen kann. Und dies gehört mit zu den Gründen, weshalb Macron auch in dieser ganzen Angelegenheit wirklich den Druck erhöht, damit es endlich mal zu konkreten Ergebnissen kommt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich in die Perspektive der Franzosen hineinzuversetzen, um wirklich am Ende einen Kompromiss zu erreichen. Also man hat sehr oft den Eindruck, ich hatte vor ein paar Tagen ein sehr gutes Gespräch mit einem Abgeordneten in Paris, der mir gesagt hat, das liegt auch, dass es so weit gekommen ist, an mangelnden interkulturellen Kompetenzen. Wir beherrschen die Sprache des anderen nicht mehr. Wir kennen den anderen nicht mehr. Wir wissen nicht, wo die roten Linien des anderen liegen und wie er tickt. Und ich glaube, das hat sicherlich auch eine Rolle in dieser Eskalation gespielt.
Ich würde die erste Fragerunde, das Ende der ersten Fragerunde gerne zum Anlass nehmen und euch nochmal aufzurufen, Fragen zu stellen. Sobald die reinkommen, werden wir die auf jeden Fall hier adressieren. Für die Sendung, für den zweiten Teil unseres Twitter Spaces, also gerne Fragen stellen an unsere Expertenrunde und an Nils Schmid. Ich mache nochmal weiter mit Joseph Deweck in Paris. Joseph, wir haben von Nils Schmid gerade gehört, zwischen Macron und Scholz läuft es eigentlich, sagt er. Jetzt gab es zwischen Macron und Merkel am Ende eine gewisse Vertrautheit und auch einen feierlichen Abschied für die Kanzlerin in Bonn. Da wurde gejubelt, auch von der französischen Bevölkerung. Jetzt hat man nach dem Regierungswechsel eigentlich gesagt, der Hanseat Scholz ist ja eigentlich genauso spröde wie Merkel, da muss sich Macron kaum umstellen. In dieser Krise lesen wir nun in den Zeitungen, die persönliche Chemie zwischen beiden stimmt vielleicht doch nicht so gut. Was ist da dran? Wie viel Anteil hat an dieser Krise die persönliche Ebene? Du kennst Macron, du hast ihn in einem Buch porträtiert.
Sozusagen professionelle Observatoren sagen natürlich immer fachmännisch, dass das Persönliche nicht so eine Rolle spielt. Aber Historiker sehen das natürlich anders. Darum schreiben wir auch zum Beispiel Biografien. Es kommt schon auch auf persönliche Chemie drauf an. Nun, wie die genau ist, ist schwierig zu sagen. Es ist einfach lustig eigentlich zu sehen, und das wurde erwähnt, dass auf der strategischen Ebene eigentlich Scholz und Macron viele Gemeinsamkeiten haben. Sie haben eigentlich auch von ihrem ganzen Auftreten sehr viele Gemeinsamkeiten. Sie sind beide an die Macht gekommen in einer Wahl, die alle dachten, die unmöglich sei für sie zu gewinnen. Sie beide strotzen vor Selbstvertrauen, sind nicht unbedingt große Freunde großer Selbstreflexion. Beide haben Probleme mit Kritik umzugehen, und beide sind doch eher einer voluntaristischen Politikvorstellung eigentlich Teil. Scholz ist anders als Merkel. Er ist vielleicht spröder, aber er hat Vorstellungen, wie Europa aussehen muss, und er will auch in Europa Politik machen, währenddem Merkel viel passiver war und sich ein bisschen auch gerne von Macron treiben ließ. Ich glaube, das Problem ist schon auch, dass wir jetzt in dieser neuen Situation plötzlich zwei Politiker haben, die Vorstellungen von Europa haben, und die sich dabei aber nicht koordinieren. Es ist schon erstaunlich, dass wir fast ein Jahr nach Scholzes Wahl und Einzug in Kanzleramt sind und eigentlich nie ein Dokument hatten, wie zum Beispiel Meseberg ganz am Anfang des ersten Mandats von Macron. Beide machen Politik für sich, wenn es sein muss, auch ohne den Partner auf der anderen Seite des Rheins. Und beide haben eigentlich nie irgendwie versucht, zusammen eine wirkliche Agenda zu bauen. Und irgendwie jetzt nach einem Jahr kommt man an diesen Punkt, wo man merkt, dass es doch nötig ist.
Jetzt frage ich dich als Historiker, ist das nicht auch ein Klassiker in den deutsch-französischen Beziehungen, dass es am Anfang im ersten Jahr nicht so gut läuft? Das haben wir, glaube ich, bei Schröder und Jacques Chirac gesehen. Das haben wir aber auch bei früheren Kanzlerkombinationen gesehen, dass es erst knirschen muss und danach wird es besser.
Ja, ich glaube, das ist so ein Klassiker, und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir jetzt diesen Streit sehen. Es geht darum, sich sozusagen auf eine neue Situation drauf einzustellen, d'accorder les violons, sozusagen die Geigen wieder aufeinander abzustimmen. Bislang wurde das verpasst und jetzt kommt dieser Moment, wo man das ein bisschen herbeiführen will und herbeiführen muss, und es wird in einer gewissen Art und Weise auch funktionieren, denn Deutschland und Frankreich können nicht ganz aneinander vorbeileben. Das ist schlussendlich keine Lösung. Also ich bin jetzt nicht überaus pessimistisch, sondern denke, dass solche Momente der Wahrheit immer wieder gut sind.
Lisa, das deutsch-französische Paar oder der deutsch-französische Motor wird natürlich gerne in Sonntagsreden gefeiert, aber mit Deutschlandfeindlichkeit kann man auch Stimmung machen in Frankreich. Die beiden selbst erklärten Oppositionsführer Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen, die wissen das. Marine Le Pen hat 2015 ja auch mal François Hollande, also den Vorgänger von Emmanuel Macron im Europaparlament, als Vizekanzler, Verwaltungschef der Provinz Frankreich begrüßt, als Hollande zusammen mit Kanzlerin Merkel im Europaparlament war. Auch das hören wir uns kurz mal an.
Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France.
Ja, das ist natürlich schon harter Tobak von der damaligen EU-Europaparlamentsabgeordneten Marine Le Pen. Lisa, wie sehr saugt die Opposition jetzt Honig aus dieser Krise?
Ach, jetzt ist das Mikrofon an. Also es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ganz neu ist, wie du gerade auch schon gesagt hast. Das ist Jean-Luc Mélenchon, der Chef der Linken, der auf jeden Fall in der letzten Wahl der Chef der Linken war. Und Marine Le Pen, die reiten natürlich auf so einer Protektionswelle. Und für sie ist es ja auch immer wichtig, es geht ja dabei gerade um Arbeitsplätze im Inland. Sie denken, dass Protektionismus dazu führen würde, dass eben mehr in Frankreich produziert würde. Und dass im Prinzip andere europäische Länder, also gerade Deutschland ist da der Buhmann, Deutschland wird immer als das Land bezeichnet, das von dem Euro profitiert und halt durch diese ganzen Exporte, die Deutschland tätigt, davon profitieren konnte, dass es die Europäische Union gibt. Und Frankreich ist dann das Land, das da aber nicht von profitiert und die Produktionen werden ausgelagert und das ist alles ganz schlimm. Und natürlich ist jetzt so eine Krise ein kommendes Fressen für gefundenes Fressen, für alle, die gegen die europäische Integration sind, auch gegen Globalisierung. Wobei man sagen muss, dass in der Wahl dieses Jahr gab es ja sowohl Präsidentschaftswahlen als auch Parlamentswahlen, es, glaube ich, auch viele Wähler gab, die dann für die Linke gestimmt haben oder aber auch für die extreme Rechte und die eigentlich gar nicht so protektionistisch eingestellt sind. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das unbedingt ein Thema ist, dass die Bevölkerung breitflächig so beschäftigt. Aber es ist natürlich ein Thema, dass die Politiker versuchen auszuschlachten.
Und wie reagiert die Bevölkerung darauf? Also wenn wir jetzt von diesen deutschlandfeindlichen Ressentiments ausgehen, trifft das besonders auf eine besondere Resonanz? Ich meine, Jean-Luc Mélenchon hat ja sogar ein Buch darüber geschrieben, in dem er seine Deutschlandfeindlichkeit richtig ausgelebt hat.
Naja, es kommt schon so drauf an, mit wem man dann spricht. Also wenn wir uns jetzt mal an die Gelbwesten zum Beispiel erinnern, die Demonstranten, die über ein Jahr monatelang, also beziehungsweise jede Woche auf die Straßen gegangen sind und für bessere Lebensbedingungen protestiert haben und mehr soziale Gerechtigkeit. Bei den Demonstrationen war ich oft dabei und dann, wenn ich gesagt habe, ich bin Deutsche, dann stieß das oft nicht auf Gegenliebe. Also es gibt schon gewisse Bevölkerungsgruppen, die für solche Nachrichten empfänglich sind. Das sind aber vielleicht auch gerade Menschen, die sich verwundbar fühlen im internationalen Kontext. Also die sagen, mein Arbeitsplatz, der könnte jetzt weggekürzt werden, weil es vielleicht dann auch einfacher ist, woanders zu produzieren, weil wir eben diese Europäische Union haben. Und dann wird natürlich alles Mögliche dazu gesponnen, dass Deutschland irgendwie das extra macht oder das dass Deutschland Frankreich diktiert, was denn das Land machen sollte, wobei ja wirklich jedem klar sein sollte, wenn man sich die französische Regierung anguckt, dass sie jetzt nicht so empfänglich ist vielleicht für Einflussnahme aus dem Ausland.
Herr Schmidt, Jakob Ross hat gerade erklärt, wie wichtig diese Rüstungsfrage zwischen Paris und Berlin ist. Kanzler Scholz und auch der SPD-Chef Lars Klingbeil, die haben in den vergangenen Monaten ja immer wieder betont, wie wichtig ihnen europäische Lösungen beim Thema Rüstung sind. Jetzt dieser Schwenk, wir kaufen lieber das, was schon in den Regalen steht, auch wenn es aus Amerika kommt. Wie könnte da ein Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich aussehen in den kommenden Monaten? Wie kann Berlin auf Paris in dieser Frage zugehen?
Ich meine, es ist völlig klar, dass die Bundeswehr schlecht ausgestattet ist und dass wir das Sondervermögen jetzt schnell einsetzen müssen, damit es greifbare Verbesserungen gibt, angefangen von mehr Munition bis hin eben auch zu der Aufrechterhaltung von Grundfähigkeiten. Und wenn es um die nukleare Teilhabe geht, Nachfolgemodell für Tornado, dann gibt es eben außer dem, was die Amerikaner anbieten, keine europäische Lösung. Und deshalb ist der Kauf von F-35-Kampfflugzeugen keine Absage an die europäische Rüstungskooperation. Im Sondervermögen sind ausdrücklich Finanzierungsanteile für die nächsten Tranchen der beiden großen Rüstungsprojekte Panzer und Kampfflugzeuge vorgesehen. Das hat auch Olaf Scholz nochmal betont. Deshalb sehe ich da keinen Anlass für Beunruhigung. Entscheidend ist eben, dass wir die industriellen Interessen übereinander kriegen. Und das ist im Rüstungsbereich mit am schwersten, weil da harte Standortinteressen, Arbeitsplatzinteressen im Spiel sind. Die Franzosen spielen da mit harten Bandagen und die Deutschen auch. Insbesondere ist Olaf Scholz auch ein Kanzler, der aus der Wirtschafts- und Finanzpolitik kommt, der dann einfach da eine gute Lösung auch für die deutschen Standorte haben will. Und der leider noch nicht den Durchbruch. Ich sehe aber schon die Notwendigkeit, dass wir das, was da lange liegen geblieben ist, das war ja schon zu Merkels Zeit nicht entschieden, dass wir da jetzt einen Knopf dran machen und dass wir möglichst dann, wenn dieser Ministerrat im Januar tagen sollte, da dann ein Ergebnis haben für dieses FCAS-Projekt und dass auch Deutschland mal von dem hohen Ross runterkommt, vor allem unsere Rüstungsindustrie von dem hohen Ross runterkommt, zu meinen, dass sozusagen nur Deutsche tolle Panzer bauen können, sondern dass ein gemeinsames Nachfolgemodell für den Leopard zusammen mit unseren europäischen Partnern, vor allem mit Frankreich, auch Sinn macht. Wir haben Rüstungsunternehmen in Deutschland, die aktiv gegen dieses gemeinsame Panzerprojekt lobbyieren. Deshalb glaube ich, dass wir jetzt schon da rasch eine politische Lösung in beiden Feldern brauchen.
Jetzt gibt es in den vergangenen Tagen, gab es unbestätigte Medienberichte, gerade auf französischer Seite, dass irgendwie ein Durchbruch bei FCAS, also bei diesem gemeinsamen Kampfflugzeug zusammen mit Drohnen und weiteren Komponenten, dass da ein Durchbruch bevorsteht. Offenbar hat sich Dassault-Chef Trappier, der als harter Hund gilt, harter Verhandler, da schon leicht positiv geäußert. Wie sehen Sie das? Sind Sie davon überzeugt, dass FCAS auf jeden Fall weiterkommen wird, dass das Projekt auf jeden Fall weiterkommen wird, genauso wie der gemeinsame Kampfpanzer?
Ich bin von beiden Projekten überzeugt, dass sie kommen werden. Und bei FCAS habe ich diese Meldung auch mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Letzten Endes geht es um das geistige Eigentum an den neu entwickelten technologischen Fähigkeiten, die in dem FCAS verbaut werden. Und da haben die deutschen Unternehmen wiederum, oder vor allem Airbus, was ja eigentlich ein deutsch-französisches Unternehmen ist, ein Interesse daran, dass sie daran auch teilhaben können und nicht alles bei Dassault bleibt. Und Ähnliches gilt dann allerdings umgekehrt auch bei dem Panzerprojekt. Das muss jetzt möglichst schnell geklärt werden, denn das ist schon ein wichtiges Signal auch an unsere europäischen Partner, dass wir bei zwei zentralen Waffensystemen eine europäische Lösung hinbekommen. Wenn wir dann von unserer Seite auch noch beim Waffenexportkontrollgesetz, das die Bundesregierung plant, eine klare Öffnungsklausel für europäische Rüstungskooperationen einbauen, dann wird es eine runde Sache. Sowohl Scholz wie auch Lambrecht haben das ja mehrfach angekündigt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese Baustelle dann vollends glatt ziehen können.
Und in der Parlamentarischen Versammlung, glauben Sie, dass Sie darüber Druck ausüben können?
Ja, das haben wir schon. Wir hatten eine Vorstandssitzung vor einem halben Jahr, wo wir in einer gemeinsamen Erklärung auch nochmal auf diese Rüstungsprojekte eingegangen sind und auf den strategischen Kompass der EU. Und wir werden über die beiden Parlamente das verfolgen, sowohl durch die Zusammenarbeit der Ausschüsse, die ja auch im Parlamentsabkommen ausdrücklich adressiert worden ist, als auch in der Parlamentarischen Versammlung. Denn wie gesagt, das sind schon auch Flaggschiffprojekte, mit denen wir in Europa zeigen können, dass wir verstanden haben, dass wir eigene Fähigkeiten stärker aufbauen müssen.
Jakob, wir können nicht nur über Rüstung sprechen, wir müssen auch über das Energiethema sprechen, weil auch das Deutschland und Frankreich im Moment entzweit. Es gab offenbar viel Irritationen über diesen Doppelwumms, also die 200 Milliarden, angeblich auch keine Konsultationen zwischen Berlin und Paris. Wie problematisch ist dieses Energiefeld und welche Lösungen könnten sich da abzeichnen zwischen beiden Regierungen?
Sieh es mir nach, ich werde eine ganz kurze Antwort zu dem Energiethema geben und möchte dann nochmal kurz zurück auf die Rüstung trotzdem, wenn man nur noch 5 Minuten, aber Ich glaube, in dieser Energiedebatte und der Frage, welche Preisdeckel eingezogen werden, wie viel Geld nationale Regierungen auf den Tisch legen, ob 200 Milliarden Wettbewerbsverzerrung sind, wenn die Franzosen auch deutlich über 100 Milliarden schon in Preisbegrenzungen investiert haben und in Hilfen. Darin zeigt sich so ein bisschen, also wie reagiert eine nationale Regierung auch als Teil der Europäischen Union in einer Krisensituation. Es gibt sowohl, glaube ich, in Deutschland als auch in Frankreich großen Bedarf, eine große Nachfrage in der Bevölkerung, dass eben etwas gegen steigende Preise getan wird, gegen Inflation. Und dass man sich dann in dieser Situation nicht unmittelbar abstimmt, das würde ich nicht an Deutschland, an der Bundesregierung festmachen. Ich glaube, das trifft auf Frankreich genauso zu. Ich würde gerne ganz kurz, wie gesagt, nochmal auf die Rüstung zurück, denn für die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung, die nun am 7. November tagen wird, ist das aus meiner Sicht eine große Chance, ein gutes Thema, weil jetzt eben dieser Ministerrat nicht stattfindet dieses Jahr, obwohl es ja im Aachener Vertrag, ich glaube in Artikel 23 heißt, ein bis zweimal jährlich tagt dieses Gremium. Jetzt tagt die DFPV und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wie auch in der Vergangenheit das schon geschehen ist, beispielsweise während der Corona-Pandemie, dass da die Parlamentarische Versammlung wirklich ihrer Aufgabe gerecht wird, die Umsetzung der Ziele des Aachener Vertrags durch die nationalen Regierungen zu überprüfen, das zu ergänzen auf parlamentarischer Ebene. Und bin sehr gespannt, was da am 7. November bei herauskommt. Und nur noch ein kurzes Wort. Die Opposition in beiden Ländern oder gerade in Frankreich, die eben versuchen, Emmanuel Macron einen Strick daraus zu drehen, dass seine pro-europäischen und deutsch-französischen Initiativen offensichtlich im Moment nicht vorankommen. Im Angesicht dieser wachsenden Kritik, und die ist wirklich immer stärker, also mir wurde aus dem Verteidigungsausschuss zum Beispiel in der Nationalversammlung gesagt, dass es dort Gesetzesänderungsanträge gibt, die darauf hinauslaufen würden, alle nationalen französischen Mittel für FCAS zu streichen, die von dem Rassemblement National eingebracht werden, was ja wirklich über eine große Fraktion mittlerweile verfügt. Denen kann Herr Macron nur begegnen und den Wind aus den Segeln nehmen, wenn er Erfolgsmeldungen hat. Und ich glaube, es gab jetzt für den Gipfel, der dann abgesagt gestern wurde, gab es wirklich riesige Erwartungen in Paris, dass da was bei rumkommt, was dann in der nationalen Debatte verwendet werden kann. Und dass das jetzt nicht der Fall ist, ich weiß nicht, wie lange Herr Macron sich da im nationalen Kontext gegenüber auch der Kritik von LR, die immer lauter wird, der Vizepräsident des Verteidigungsausschusses von LR hat Deutschland sehr massiv kritisiert in den vergangenen Tagen über die Medien. Ich weiß nicht, wie lange er da seine Position noch halten kann. Und wie gesagt, würde mir deshalb wirklich von der DFPV-Sitzung am 7. November wünschen, dass da dann die Signale kommen, die vielleicht jetzt auf der Regierungsebene nicht kamen.
Ich würde das als letzte Frage gerne an Joseph weitergeben und fragen, ja, du sagst, Jakob, Präsident Macron kommt da unter Druck von Seiten der Opposition und wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass die Präsidentenpartei keine absolute Mehrheit im Parlament hat. Also die Opposition hat durchaus gewisse Druckmittel, auch wenn die Außenpolitik nicht zu ihren Kompetenzen zählt. Das ist das Vorrecht des Präsidenten. Aber Joseph, wie schwierig ist die machtpolitische Lage für Emmanuel Macron in den kommenden Wochen und Monaten?
Ja, sie ist eigentlich, sagen wir es so, er hat wenig Möglichkeiten, um seine Agenda in Frankreich wirklich selber durchzusetzen. Aber es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass ihm jemand einen Strich durch die Rechnung macht und Frankreich vor Neuwahlen steht. Es ist einfach so, man ist in einer so quasi Pattsituation im Parlament. Die linke Opposition und die Rechtsaußenopposition mit Rassemblement National, die wären bereit, sozusagen das Parlament und die Regierung zu stürzen. Aber die Republikaner sind nicht dazu bereit, denn sie wissen im Falle von Neuwahlen, dass sie sehr wahrscheinlich noch weiter dezimiert würden. Das heißt, man ist in einer Situation, in der Frankreich Politik macht, um zu überleben. Sozusagen, es werden die Reformen von Macron nicht angetastet, die er im ersten Mandat gemacht hat. Aber es wird auch keine wirklichen neuen Reformen geben. Macron kann sich halt, also sein Aktionsradius beschränkt sich insofern vor allem eigentlich auf die Außen- und Europapolitik. Aber ich sehe jetzt überhaupt nicht einen Fall, dass innerhalb der nächsten Monate wirklich in Frankreich sich die Machtfrage neu stellen würde und ein neues Parlament wählen müsste.
13.46 Uhr, bald 13.47 Uhr. Wir laufen auf das Ende dieses Twitter-Space zu. Ich sage Danke an unser Panel mit Lisa Louis, Deutsche Welle-Korrespondentin in Paris, Jakob Ross, Frankreich-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Joseph Deweck, Autor der Macron-Biografie Der revolutionäre Präsident. Danke auch an Landry Charrier, Co-Produzent unseres Podcasts. Und last but not least, danke an Nils Schmid, der sich dankenswerterweise Zeit für diese Runde genommen hat. Wir haben das sehr zu schätzen gewusst. Im Podcast geht es nächste Woche um die Ukraine-Politik in Berlin und Paris und dann im November unter anderem um Antisemitismus in Frankreich. Ein abschließender Dank gilt noch dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds, die unser Podcast-Projekt unterstützen. Euch allen jetzt noch eine schöne Restmittagspause. Vielen Dank.